Normaler Mittwoch. Ihr kommt nach Hause und plötzlich flattert eine Mail rein. Bewerbungsgespräch war ja eigentlich erst gestern, aber erstmal öffnen, denn es lief ja ganz gut. In diesem Modus war Jess, als sie die E-Mail geöffnet hat.
Wo ich auch echt ein gutes Gefühl hatte eigentlich, wo ich dachte, nee, wir haben uns gut verstanden, ich hatte das Gefühl, mich gut verkauft zu haben und dann kam am nächsten Tag einfach direkt die Absage, ohne Begründung, ohne alles, das bekommt man ja selten. Und da war ich schon sehr verunsichert, weil ich nicht verstanden habe, wieso diese Absage jetzt kam.
Ein großes Fragezeichen also bei Jess. Warum das schnelle Nein? Ihr Gefühl war ja eigentlich so gut. Aber dann rappelt sie sich auf, Schultern zurück, neuer Versuch, neues Mindset.
Ehrlich gesagt war das so ein bisschen bockig. So, ja, dann haben die mich eh nicht verdient.
Facts und Feelings.
Kommen Sie rein, herzlich willkommen, ich bin Charlene Rogall. In jeder Folge gucken wir auf was, das uns im Alltag beschäftigt. Wir suchen nach Ursachen für unser Verhalten und sammeln praktische Tipps. Heute geht's ums Bewerben. Easy Nummer für euch? Oder kommt ihr jetzt schon ins Schwitzen? Wir fragen uns diesmal, wie entschlüsseln wir Stellenanzeigen? Was wollen Unternehmen wirklich? Welche Fragen muss ich mir stellen, um mich und meine Fähigkeiten gut einschätzen zu können? Und wie viel Übertreiben kann strategisch sinnvoll im Bewerbungsprozess sein? Wir gucken uns jetzt mal Jess und ihren Bewerbungsprozess an, aber erstmal ein kurzer Recap zu Jess. Sie hat eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin gemacht, hat den Job dann aber geschmissen wegen Überlastung, hat sich mit einer Freundin zusammen selbstständig gemacht und den Podcast Das gehört sich nicht aufgenommen. Lief gut, aber nach 4 Jahren war es ihr dann doch ein bisschen zu sehr finanzielle Unsicherheit und sie wollte zurück in eine Festanstellung. Ihr Ziel, sich als Quereinsteigerin im Sales-Bereich bewerben. Bevor man sich in die Manege mit anderen BewerberInnen schmeißt, muss ja erstmal immer das Ego so ein bisschen gestreichelt werden. Wie ist es bei euch? Könnt ihr euch gut selbst darstellen? Bei Jess ist die Antwort ein ganz klares Jein.
In echt kann ich mich gut über mich selber unterhalten, wenn es drauf ankommt, aber auf dem Papier fiel mir das schon schwer zu sagen, so und jetzt nehmt mich, weil ich bin die Beste.
Wie ehrlich bist denn du dann an die Bewerbungen rangegangen? Also vielleicht unterteilen wir nochmal schriftlich und im Gespräch. Das finde ich jetzt gerade nämlich genau spannend, weil du gesagt hast, da ist es eher so und dann eher anders.
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich zu 95% ehrlich gewesen bin, was meine Fähigkeiten angeht. Dadurch, dass ich zuvor nie in einem Büro oder am PC gearbeitet habe, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, was meine Microsoft Office-Kenntnisse und so angeht. Die habe ich auf jeden Fall besser dargestellt, als sie überhaupt existieren. Aber ich meine, das kann man ja auch alles lernen. Und dementsprechend würde ich schon sagen, war ich schon sehr, sehr ehrlich.
Das heißt, als du dann dich als Quereinsteigerin beworben hast, wie bist du da an die Bewerbung rangegangen? Weil da gibt es ja auch in so Bewerbungstexten so ganz klare Checkboxen, die man eigentlich erfüllen muss.
Ich weiß gar nicht, wie weit ich da jetzt ausholen soll. Also erstmal musste ich ja für mich auch schauen, auf welche Jobs möchte ich mich selber überhaupt bewerben? Wo sehe ich mich auch ein bisschen drin? Also mir war zum Beispiel von vornherein bewusst, ich habe nichts in Finanzen oder Social Media liegt mir auch nicht so. Auf die Stellen zum Beispiel habe ich mich nicht beworben. Eher dann Richtung Beratung, Sales, Sachen, wo ich eben dachte, okay, das könnte mir liegen, das könnte ich lernen. Und dann habe ich mir eben die Ausschreibungen angeschaut, was ist alles gefordert. Und für mich war zum Beispiel auch wichtig zu sehen, okay, Quereinsteiger dürfen sich überhaupt schon mal bewerben. Wenn das da nicht drin stand, dann habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht getraut, mich zu bewerben, obwohl es bestimmt auch gegangen wäre. Aber da hat mein Selbstbewusstsein dann nicht gereicht. Also ich musste mich in dem Sinne schon eingeladen fühlen, sage ich mal. Und auch ansonsten, wenn Arbeitgeber ihre Stellenausschreibung schreiben, das darf man auch nicht immer zu 100% so genau nehmen. Habe ich jetzt auch gelernt in dem Prozess. Also ich habe da auch nicht alles erfüllt, sage ich jetzt mal. Die basteln sich ja auch nur ihren Traumkandidaten, wie er bestmöglich sein könnte, sage ich mal. Wenn da nur stand zum Beispiel, es wäre schön, wenn du studiert hast. Ich habe aber nicht studiert, habe ich es trotzdem probiert, weil ich dachte, okay, ist jetzt auch kein Hexenwerk, worauf ich mich hier bewerbe, ne? Aber ich sag mal, wenn man in einem Büro arbeitet und da steht, da sollten die grundlegenden EDV-Kenntnisse vorhanden sein, die bei mir jetzt eher sehr rudimentär waren, würde ich sagen, habe ich schon so getan, als könnte ich das noch schon.
mutig. Also hattest du nicht Angst, dass sie dann irgendwie sowas sagen wie, ah ja, dann erzähl doch mal aus dem und dem Programm, wie würdest du das und das lösen? Oder hattest du ein bisschen Schiss davor, dass so Fragen kommen oder warst du einfach so ab ins kalte Wasser?
Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass das jetzt nicht kommt. Also ich meinte damit jetzt auch eher so, ich sag mal Microsoft Office, Excel und sowas. Mhm. Das habe ich halt in meinem Leben zuvor nie gebraucht.
Ja.
Habe aber durch meine Selbstständigkeit zuvor auch gewusst, okay, ich kann mich in Programme extrem schnell einarbeiten, wenn es mich interessiert. Das habe ich halt in der Vergangenheit schon selber über mich gelernt und dachte, okay, daran wird es jetzt nicht scheitern. Wenn das gefordert ist, was auch immer für ein Programm, dann habe ich das auch schnell drauf. Ist zum Glück aber auch nicht vorgekommen, dass ich im Vorstellungsgespräch zeigen musste, dass ich das kann.
Das wäre richtig absurd. So, dann hier mal der Laptop.
Du sagst, du kannst das.
Dann mach mir meine Excel-Tabelle, daran würde ich schon scheitern.
Ihr hört, Jess ist eine Kandidatin mit einer guten Portion Selbstbewusstsein. Das braucht es auch, um beruflich voranzukommen. Oder? Zeit für Input aus der Wissenschaft. Wie verhalten wir uns in Bewerbungssituationen? Und wie handeln die Vorgesetzten? Hallo, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Hier wird also malocht ohne Ende und deshalb Logo auch dazu geforscht.
Mein Kollege Richard Roney, der hat eine Studie gemacht und gezeigt, dass Personen mit übermäßigem Selbstvertrauen auch eher ausgewählt werden in Bewerbungssituationen. Also einerseits, weil die dadurch, dass sie so viel Selbstvertrauen haben, eine bessere Leistung zeigen, zum Beispiel bei einem Jobpitch, dann pitchen die dann einfach besser, weil sie weniger aufgeregt sind. Aber auch ganz unabhängig von der Kompetenz findet man, dass Personen mit mehr Selbstvertrauen eher auch so Führungskompetenz zugeschrieben wird und man gar nicht so ganz genau manchmal, es ist eigentlich so ein Bias, gar nicht so ganz genau auf die Kompetenz achtet, sondern auch sich so ein bisschen blenden lässt vom Selbstvertrauen.
Fake it till you make it. Das scheint so das Motto zu sein. Hier spricht übrigens Tanja Henschel. Sie ist Associate-Professorin an der Uni Amsterdam. Sie ist unsere Frau, denn sie beschäftigt sich mit Forschungen zu Geschlechterstereotypen, Altersstereotypen und Diversity und wie sich das Ganze auf Führung und Karriere auswirkt. Und ganz ehrlich, ich habe vorhin auch so gedacht, ja, das ist so ein Männerding. Die packen ordentlich drauf bei Bewerbungen und dann läuft's. Ja, was soll ich sagen, ganz so einfach ist es nicht.
Also so pauschal wäre es zu stark. Also man findet eben so ein paar Effekte schon bei diesem übermäßigen Selbstvertrauen, dass es Männer eher haben. Tatsächlich beim Hochstapler-Syndrom finden, glaube ich, einige Studien schon, dass das Frauen eher haben. Aber so groß sind da die Geschlechterunterschiede nicht, wie man vielleicht stereotyp denken könnte. Und es gibt tatsächlich auch viele Männer, die das haben.
Juti, also Männer haben auch Unsicherheiten und Komplexe. Ob wir uns bewerben und wie wir das tun, das hat also was mit uns zu tun. Aber es hängt auch davon ab, wie die Stellenanzeige geschrieben ist, sagt Tanja Henschel.
Also wir zum Beispiel haben auch eine Studie gemacht, dass es so kontextabhängig ist, ob sich Männer und Frauen bewerben würden. Und wenn zum Beispiel sehr viele maskuline Signale gesendet werden, also zum Beispiel stereotype Wortwahl in Stellenausschreibungen, wie wenn da ganz viel steht, wir sind wettbewerbsorientiert, wir suchen jemanden, der durchsetzungsstark ist, herausragend, einflussreich, versus wenn da steht, wir sind teamorientiert, Kooperationen sind uns wichtig, Verantwortung ist wichtig. Und wenn man dann zum Beispiel auch noch maskuline Personaler hat, mit denen die Person konfrontiert ist, dann würden sich Frauen eher weniger bewerben. Einerseits, weil sie denken, ich werde da eh nicht eingestellt. Andererseits aber auch, weil sie denken, ich passe da nicht so richtig. Das ist kein Unternehmen, das ist kein Bereich, in dem ich mich zugehörig fühle. Ich will da eigentlich gar nicht so richtig hin.
Tanja Henschel rät dazu, sich bewusst zu machen, dass Unternehmen eben auch nicht alles wissen. Und auch wenn sie eine Stellenanzeige formulieren, ist es nicht immer top. Im Zweifel also das Unternehmen auschecken und dann kann man ja immer noch eine finale Bewertung machen. An dieser Stelle zurück zu Jess. Immer wenn sie irgendwie so Unsicherheiten hatte oder nicht so richtig weiter wusste, ob der Job zu ihr passt, ob sie gut genug ist, war ihre beste Freundin am Start und hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Und manche Jobs hat Jess dann auch ganz bewusst liegen gelassen, weil sie wusste, ey, das haut einfach nicht hin.
Wenn da zum Beispiel stand, Studium ist zwingend erforderlich oder jahrelange Erfahrung im Sales brauchen wir hier oder so, ne? Also wenn ich wirklich schon klar rauslesen konnte, okay, ich erfülle die Anforderungen definitiv nicht, habe ich mich darauf auch nicht beworben. Es gab genug andere Stellen, wo ich dachte, okay, let's give it a try, das können wir probieren. Und da, ja, bin ich schon recht realistisch geblieben, würde ich sagen.
Du hast ja vorher als operationstechnische Assistentin, sag ich mal, ein Feld vor dir gehabt, wo du dir aussuchen konntest, wo du arbeiten willst. Das war ja dann im Office-Job nicht so der Fall. Was hat es mit dir gemacht, mit deinem Selbstbewusstsein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wie du meintest, ne, als OTA ist die Abkürzung.
Ah, danke, ja, das hättest du mal vorher sagen können.
Entschuldigung.
Als OTA, ja.
Da konnte ich mich wirklich bewerben, wo ich wollte, und ich wurde mit Kusshand genommen. Und gerade als Quereinsteigerin in einem Office-Job, mir war halt auch wichtig, dass es zumindest die Möglichkeit für Homeoffice gibt. Das war so, ich konnte nach 4 Jahren Selbstständigkeit echt nicht mehr jeden Tag in ein Büro rennen, sage ich mal. Und ja, da sind natürlich deutlich mehr Bewerber, als es Stellen gibt. Und dementsprechend kamen natürlich auch Absagen oder auch gar keine Reaktionen auf die Bewerbungen. Was schon sehr frustrierend war, wenn man das auch gar nicht kennt. Also es gab auch Momente, wo ich wirklich an mir und meinen Fähigkeiten gezweifelt habe und dachte, okay, ich möchte zwar nicht, aber muss ich doch wieder zurück in den OTA-Job? Weil selbstständig sein konnte ich nicht mehr, wollte ich nicht mehr, haben wir durchgespielt, sage ich mal, und wollten wieder in die Festanstellung gehen. Ich habe zwischendurch echt gezweifelt, ob das doch noch gut gehen wird, ja.
Wie lief es dann letztendlich für dich? Hat es gematcht, dein Gefühl von, ich glaube, den Job könnte ich bekommen, und war es dann auch so?
Ich war bei 2 Bewerbungen dann in der engeren Auswahl, und bei beiden musste ich auch eine Fallstudie vorbereiten. Und ja, bei dem ersten hatte ich zu viele Zettel, zu viele Notizen, habe selber gar nicht mehr durchgeblickt, auf was ich alles eingehen wollte, sage ich mal. Dann kam mitten im Gespräch auf einmal eine Ansage, ob wir das Gespräch auf Englisch weiterführen könnten, weil da ein Sales Coach von denen dabei war, der nur Englisch spricht. Und als Bewerber, der sich natürlich bestmöglich darstellen möchte, sagst du nicht nein.
Ja.
Ich war eh schon nervös, weil zu viele Notizen und dann auch noch alles auf Englisch. Ich hab's komplett vermasselt. Also wirklich, nach dem Gespräch war mir schon bewusst, das war's. Hier komme ich nicht weiter.
Das heißt, was hast du angegeben bei deinen Bewerbungsunterlagen über deine Englischkenntnisse? Verhandlungssicher.
Ja, das nicht. Ich weiß, oh, ich kenne die ganzen Stufen gar nicht mehr, aber ich habe schon sicheres Englisch angegeben.
Ja.
Und ich würde auch sagen, ich spreche auch gutes Englisch. Ne?
Aber zu so einer konkreten Fallstudie Horror.
Das waren halt wirklich auch Fachbegriffe, und das ist auch so eine Medizinplattform gewesen, bei der ich mich beworben habe. Das heißt, das waren wirklich fachlich englische Begriffe in einem Business-Englisch, wo ich wirklich komplett überfordert war, vorher ja auch schon. Und ja, da war mir nach dem Gespräch schon klar, das war's, und so ist es dann auch gekommen. Und bei dem anderen wiederum, bei meinem letzten Gespräch, habe ich auch eine Fallstudie vorbereitet. Da habe ich mich aber sehr, sehr gut drauf vorbereitet. Da habe ich auch geguckt, dass die Notizen dann reduzierter sind. Man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Und das lief verdammt gut. Also da meinte mein jetziger Vorgesetzter auch damals zu mir, es war noch niemand so gut auf dieses Gespräch vorbereitet wie ich. Und das war sehr schön.
Judy, Friede, Freude, Eierkuchen. Nach ein paar Bewerbungsrutschen hat Jess also auch geschafft, und es hat geklappt mit ihrem Job. Und sie ist jetzt auch echt happy über den Berufswechsel. Für alle unter euch, die jetzt aber noch im Bewerbungsprozess sind oder kurz davor, wir sammeln hier bei Facts & Feelings ja auch immer ganz konkrete Tipps, die uns im Alltag helfen. Diesmal haben wir uns mit Alexandra Redel verabredet. Sie ist bei arbeiterkind.de und berät ErstakademikerInnen, also Leute, die als erstes in ihrer Familie studieren. Zu ihr kommen BerufseinsteigerInnen, Schülis oder Studierende, die ins Arbeitsleben starten wollen. Im Gespräch mit Alexandra Rede ging es darum, mal wirklich Stück für Stück nachzuhaken. Zum Beispiel bei einer Stellenausschreibung. Wie viele Häkchen muss ich da wirklich checken, bevor ich mich bewerbe?
Das große Mysterium ist natürlich, wie viel Prozent muss man da erfüllen von so einer Stellenausschreibung? Und da kann man eine Sache, glaube ich, ganz sicher sagen, 100% müssen das in der Regel nicht sein. Aber es ist eben leider auch nicht so einfach zu sagen, es gibt eine ganz klare Zahl, wo man einen Haken dran machen muss, und dann kann man sich bewerben oder dann ist man geeignet dafür. Mhm. Ich würde aber immer sagen, wenn man bei mehr als der Hälfte der Punkte denkt, das trifft irgendwie auf mich zu und da kann ich mir vorstellen, dass das zu mir passt, dann ist man auf einem guten Weg. Und dann kommt es natürlich darauf an, hat man Lust darauf, das zu machen.
Ich höre aber auch raus, man muss nicht überall ein Häkchen hintermachen müssen.
Genau. Ich denke, auch in den allermeisten Fällen ist es so, dass kaum jemand sich auf eine Stelle bewirbt und sagt, ja, ich habe 100% aus der Stellenausschreibung gecheckt. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, um welche Punkte geht es. Wenn man häufiger Stellenanzeigen liest, dann wird man ja auch merken, es gibt einige Punkte, die sind sicherlich total unerlässlich, dass man das kann. Bestimmte Dinge, die man gelernt hat in seinem Studium oder auch in der Ausbildung, die einfach für den Job erforderlich sind. Und dann gibt es natürlich auch oft eine Reihe an Dingen, das sieht man schon auch vielleicht an der Formulierung, wenn da steht, wäre wünschenswert, dann ist das was sicherlich ein Pluspunkt sein kann, aber es ist eben keine richtige Voraussetzung, die einen automatisch ausschließt. Und also ich selber zum Beispiel habe auch eher die Erfahrung gemacht, bei den Stellenanzeigen, wo ich dachte, oh, ich passe total gut, ich kann ganz viele Häkchen machen. Da habe ich vielleicht manchmal sogar gar nicht eine Einladung bekommen.
Aha.
Und bei den Ausschreibungen, wo ich dachte, na, ich weiß nicht, da sind schon ein paar Sachen, die habe ich eigentlich so noch nie gemacht. Und ich habe mich trotzdem getraut und mich beworben, weil ich dachte, ich will eigentlich den Job gerne machen. Da habe ich dann häufig eine Einladung gekriegt und vielleicht sogar die Stelle bekommen. Ja, weil es dann an anderer Stelle gepasst hat. Es kommt natürlich auch sehr stark darauf an, worauf wird dann Wert gelegt am Ende, was gewichtet ein bisschen mehr als das andere.
Ja, und ich finde, das ist so der springende Punkt. Was ist ja auch manchmal tricky herauszulesen, worauf achtet jetzt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin besonders? Wie kann man das bei einer Stellenausschreibung filtern?
Ja, das ist natürlich relativ schwer, aber ich würde schon sagen, es geht einfach ganz einfach ein bisschen von oben nach unten. Ganz oben stehen meistens die Dinge, die wirklich wichtig sind, die unabkömmlich sind, um eine Stelle zu machen. Und je weiter man in so einer Liste nach unten kommt, dann kommen auch eher die Sachen, die, wie ich es gerade schon erwähnt habe, so vielleicht wünschenswert oder ganz schön wären, wenn man die auch könnte. Und es ist natürlich auch unterschiedlich. Manche Ausschreibungen, die haben 4, 5 Punkte und andere wiederum, die haben eine ganz lange Liste von Sachen, die man im besten Fall können sollte. Also es ist einfach schwer zu sagen. Ich glaube, man muss ein bisschen das auch üben und vielleicht auch aufs eigene Bauchgefühl hören und gucken, was ist eigentlich der Arbeitgeber, der auch dahinter steht. Also man sieht natürlich auch immer häufiger, dass zum Beispiel Anforderungen da formuliert werden, die eher so, wie wir sagen, so Soft Skills sind, ne? Also dass vielleicht ein Arbeitgeber ganz viel Wert darauf legt, dass jemand kreativ ist, gut ins Team passt, selbstständig arbeitet, dann werden solche Sachen auch häufig erwähnt. Dann gibt es viele solcher Punkte. Und dann hat man vielleicht schon so eine Idee, ah, okay, die gucken vielleicht schon drauf, was habe ich für Qualifikationen und welche Erfahrungen habe ich schon gesammelt, aber auch was für ein Typ Mensch bin ich überhaupt.
Stichwort Homeoffice. Das wird ja auch immer beliebter so in der jungen Generation, in unserer Generation. Was würdest denn du machen, wenn das nicht erwähnt ist, aber man ansonsten denkt, oh, das passt ziemlich gut. Ist es dann in Ordnung, mit diesem Risiko zu spielen und zu denken, na, vielleicht kann ich ja doch sagen, surprise, ihr findet mich gut, aber ich will 90% Homeoffice.
Also man kann auf jeden Fall, glaube ich, immer einen Versuch starten. Wenn das absolut unmöglich ist, dann steht es normalerweise auch in der Anzeige, würde ich sagen. Also wenn drin steht, es ist dringend erforderlich, dass man vor Ort ist oder in einem Büro oder es gibt natürlich auch Jobs, wo Homeoffice einfach schwierig ist, aufgrund der Tätigkeit, die man macht. Und ansonsten würde ich einfach, wenn man das wirklich machen will, mich trotzdem bewerben und im besten Fall wird man ja eben eingeladen und solche Dinge dann in einem Gespräch zu klären.
Bei manchen Fähigkeiten, da legt man ja auch gerne mal so eine Schippe drauf. Vielleicht auch sowas wie Sprachkenntnisse oder so mit dem Computer umgehen. Wann sollte ich mir zutrauen, bestimmte Skills im Job oder ich sag mal auch kurz davor zu erlernen? Und wo ist der Punkt, wo man sagen muss, da tut man sich nicht gut, wenn man behauptet, man hätte diese Fähigkeit, obwohl man sie eigentlich vielleicht nicht wirklich hat?
Ja, also ich glaube, du hast gerade schon gesagt, so die Sprachkenntnisse sind da, glaube ich, das Häufigste, ne, dass man irgendwo in der Landessprache eine Tasse Kaffee bestellen kann und dann hinschreibt Grundkenntnisse.
Ja, certo, ja.
Und auch das ist was, wenn jetzt irgendwo steht, es ist absolut erforderlich, dass ich sichere, fließende Kenntnisse in Französisch habe, weil vielleicht viele Kunden aus Frankreich kommen, dann sollte ich damit vielleicht nicht zu hoch pokern, weil ich schon weiß, ich brauche das in meinem Arbeitsalltag wirklich wahrscheinlich täglich. Und wenn da steht, eine zweite Fremdsprache wäre wünschenswert, dann kann man vielleicht schon sagen, ja, ein bisschen Französisch kann ich auch. Man tut sich natürlich keinen Gefallen damit, wenn man wirklich lügt über etwas, was man nicht kann. Und dann gibt es sicherlich viele andere Sachen, wo man vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen in sich selbst üben muss, zu sagen, ja, das kann ich, glaube ich, lernen oder ich habe schon mal was gemacht, das ist ähnlich. Wie kann man auch bei bestimmten Dingen nochmal auf den eigenen Lebenslauf gucken und zu überprüfen, vielleicht kann ich das ja doch auch ein bisschen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema für viele, die sich unterschätzen, dass sie sehr wohl Sachen können oder Dinge schon gemacht haben, die relevant sind und es auf den ersten Blick einfach nicht sehen, weil man vielleicht nicht 1:1 das gemacht hat, was in der Stellenausschreibung gefordert ist. So ein Beispiel für mich ist zum Beispiel immer, ich habe selbst während meiner Studienzeit viel in der Gastronomie gearbeitet, habe gekellnert, einfach um mein Studium zu finanzieren. Und habe dann lange Zeit gedacht, ich versuche eigentlich das im Lebenslauf zu verschweigen und so ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen, weil das ist ja gar nicht relevant für das, was ich später machen will. Und dann habe ich irgendwann mal mit jemandem gemeinsam das so ein bisschen reflektiert, was habe ich eigentlich für Skills erworben in dieser Zeit? Ich bin stressresistent geworden, ich war serviceorientiert, ich war gut darin, schnell pragmatische Lösungen zu finden. Also auch wenn das gar nichts mehr mit Gastronomie zu tun hat, waren das aber vielleicht trotzdem Dinge, die für andere Arbeitgeber in ganz anderen Branchen ja auch interessante Fähigkeiten sind.
Also nochmal Memo. Sich selbst nicht klein machen. Nochmal, sich selbst nicht klein machen, weil manchmal steckt ja auch in so einem peinlichen Nebenjob vielleicht doch eine Qualität, die uns später für unseren Traumjob qualifiziert. Danke, dass ihr heute dabei wart. Das Team für diese Folge: Lara Lorenz, Celine Wegert, Nene Sané, Jan Fraune, Friederike Seger und ich, Charlene Rogal. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.